Letzte Woche haben wir, besser gesagt ich, darüber gesprochen, dass der Herr Jesus einen neuen Bund eingeführt hat. Wir haben da auch eben schon von gehört. Dieser neue Bund hat den alten oder soll den alten zur Vollendung führen, weil Jesus selbst das vollkommene Opferlamm ist. Er nimmt hinweg alle Schuld. Nicht ein einziges Schaf von denen. Ich habe es mal überschlagen, es müssen wohl in den Jahrhunderten Milliarden Schafe gewesen sein, die für die Sünden der Israeliten umkommen mussten. Nicht eins von diesen Milliarden Schafen hat irgendeine Sünde hinweggenommen. Es war nur ein Zeichen auf Jesus. Aber es musste Blut fließen, haben wir eben auch gehört. Ebenso haben wir auch darüber gesprochen, besser gesagt ich, wer an diesem Mahl teilnehmen darf. Denn alle Apostel haben teilgenommen, außer Judas. Judas hat im Gegensatz zu den anderen 11 Jesus abgelehnt. Ganz bewusst abgelehnt. Er war nicht mehr anwesend, als Jesus den dritten Kelch nahm, den Segenskelch nahm und die Worte sprach, seht, dies ist mein Blut. Das heißt aber nicht, dass nur sündlose Menschen in den Genuss des neuen Bundes kommen oder am Gedächtnismahl teilnehmen dürfen. Denn alle, die dort waren, alle 11, tranken aus diesem Kelch und sie stehen stellvertretend für alle Jünger, die noch kommen sollten bis heute und solange es die Gott gefällt. Für alle Nachfolger, die Jesus ausgewählt hat, die Gott ausgewählt hat, vor Grundlegung der Welt zur Sohnschaft. Aber gehören wir heute, die wir hier sitzen, wirklich zu den Auserwählten? Oder machen wir uns etwas vor? Vielleicht sind wir gar nicht gerettet, weil wir nicht ein Leben nach Gottes Maßstäben führen. Und ich meine dabei keine lässigen Sünden, Fehltritte, die passieren, sondern etwas, was wirklich schlimm ist, was die katholische Kirche auch Todsünde nennt. Die Kirche zählt da einige auf. Ich weiß nicht, ob es Todsünden gibt bei Gott. Die einzige Sünde, die zum Tod führt, die nicht vergeben werden kann, ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Von mehr Sünden weiß ich leider nicht, aber ihr könnt mich gerne berichtigen. Aber da ist zum Beispiel, Neid ist eine Todsünde. Völlerei oder Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht, Todsünde. Zorn, Todsünde. Wollust, Ausschweifung, Genusssucht, Begehren, Unkeuschheit, Todsünde. Geiz, Habgier, was Götzendienst ist, das sagt sogar die Bibel, also das sagt Paulus, schreibt Paulus. Todsünde. Hochmut, Stolz, Eitelkeit, Übermut, Todsünde. Es gibt auch noch schöne lateinische Namen für, aber die erspare ich uns einmal. Das alles, ist uns das nicht schon irgendwann mal widerfahren? Können wir uns von diesen Sachen, die ich eben aufgezählt habe, freisprechen? Aber Jesus, Moment, jetzt habe ich die Seite verschlagen. Auch die 11 Apostel waren auserwählt. Sie waren auserwählt zur Sohnschaft. Jesus hat sie alle auserwählt, selbst den Judas Iskariot, obwohl er wusste, dass er ihn verraten wird. Diese Apostel sind aber eben auch ein Beispiel für unser Verhalten, denn auch sie waren nicht vollkommen, sondern sie enttäuschten. Sicher, im Leben werden nicht immer alle Hoffnungen, Wünsche oder Erwartungen erfüllt. Der eine hat vielleicht geglaubt, Mensch, Deutschland wird Weltmeister, ist schwer enttäuscht worden. Manche Eltern haben vielleicht das Zeugnis ihrer Kinder gesehen. Oh, schlimm. Keine Zukunft für das kleine Kind. Aber letztendlich, auf lange Sicht gesehen, sind diese Enttäuschungen noch verschmerzbar. Selbst ein schlechtes Zeugnis, wenn es dann bei einem bleibt, wird schnell verziehen, oder? Andere Enttäuschungen dagegen, die wir erlebt haben, sind viel schwerwiegender. Ein liebender Mensch hintergeht dich. verrät dich sogar. Das kann ich nicht vergeben. Nein, das nicht. Der hat mir so was Schlimmes angetan. Das sind doch die Gedanken und Reaktionen, die wir als Menschen haben, oder? An solchen Untaten zerbrechen Freundschaften, da zerbrechen Familienbande. Es gibt aber auch Enttäuschungen, die sind nicht mal absichtlich herbeigeführt, die sich aber nicht im geringsten, vom Verursacher überhaupt nicht gewollt. Und doch geschehen sie. Oder hätte jemand gedacht, dass er für dieses oder jenes imstande gewesen wäre, dass er einen so hassen könnte, dass er ihn den Tod wünscht, und doch ist es mal passiert. Vielleicht nicht uns hier, die wir jetzt hier sitzen, aber man liest immer wieder von solchen Fällen. Aber auch genau so einen Fall geht es in dem Bibelabschnitt, den wir uns heute betrachten wollen. Die Jünger, sie enttäuschen. Dabei täuschen sie sich auch selbst. Und sie werden nicht getäuscht von Jesus. Lesen wir einmal Markus Kapitel 14, die Verse 26 bis 31. Markus 14, 26 bis 31. Sie gehen nun nach dem Mahl des Herrn oder nach Einsetzung des Mahl des Herrn, geht es anschlusslos weiter oder ist der Anschluss sofort da. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte desto mehr: Wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Und das ist dieser Lobgesang, das ist ein Wechselgesang aus dem Psalm 115 bis 118. Dieses Hallel, was ich auch letzte Woche schon angesprochen habe. Das bestand ja aus den Kapiteln 113 bis 118. Dieser Lobgesang wurde nach dem dritten Becher, dem Segensbecher, gesungen. Und nach jüdischer Sitte wurde nach jedem Halbvers noch ein Halleluja eingeführt. Wir dürfen nicht die Verse nehmen, die wir in der Bibel haben, denn die gab es damals nicht. Deswegen sind die etwas anders zu verstehen. Und so hört man in dieser wirklich dunklen Nacht den Jüngerkreis Halleluja singen. Und mittendrin die Stimme Jesu. Und gerade Psalm 118 war der Psalm, aus dem gesungen wurde, als Jesus, als der Herr, zu Palmsonntag in Jerusalem einritt. Ach, 118, 25 bis 26. Ach Herr, hilf! Das ist die Übersetzung für Hosianna. Ach Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Und es wurde noch ein weiterer Vers gesungen, der Vers 22 aus dem gleichen Psalm. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus bringt zu Ende, was der Vater vor Grundlegung der Welt geplant hat. Die Verwerfung ist schon geschehen. Das haben wir schon zu Anfang des Kapitels betrachtet, als die hohen Priester und Schriftgelehrten und wer alles Verantwortung trug gegen Israel den Mord an Jesus beschlossen hatten und nicht nur in ihrem Herzen. Er ist zum Eckstein geworden, nachdem der ganze Bau ausgerichtet wird. Wenn der Stein liegt, an seiner Position, eingemörtelt, dann muss der ganze Bau danach ausgerichtet werden. Jesus ist es, aber er ist auch der Grundstein geworden, auf dem der Bau, die Gemeinde, unsere Ortsgemeinde, aber auch die ganze Christengemeinde, die ihm nachfolgt, fußt. Dieser Grundstein wird in ein paar Stunden gelegt werden nach diesem Hallel. Der Psalm 118, das ist ein Triumphpsalm, der trotz Leid und Bedrängnis von der Güte und Gnade des Herrn erzählt, die dem zuteil wird, der auf ihn vertraut und so durch die Bedrängnis zum Sieg geführt wird. Einen Sieg, den der Herr für den Bedrängten errungen hat. Wie einst König David, der verhüllt und barfuß mit seinen Anhängern vor Absalom floh. Der hat diesen Weg beschritten, den jetzt der König der Könige in fast ähnlicher Weise verraten und für 30 Silberlinge verkauft beschreitet. Wenn du Gott anbeten willst und dir fehlen die richtigen Worte, dann bete die Psalmen 113 bis 118. Ich kann das nur empfehlen. Ja, und zum Schluss wird immer wieder gesungen. Und das soll von allen gesungen werden. Seine Gnade währt ewiglich. Da war also keine Beerdigungsstimmung, keine Totenfeier oder sowas in der Art, sondern da lag Siegesgewissheit über dieser Gruppe. Aber war diese Siegesgewissheit auch in den Herzen? In den Herzen der 11 Apostel, die noch übrig waren? Nach der Vorschrift durfte man in der Passahnacht das Stadtgebiet Jerusalems nicht verlassen. Aber da, wo Jesus und seine Jünger jetzt hingingen, zum Garten Gethsemane, das war am Westhang des Ölbergs, der war eingemeindet. Der gehörte noch zu Jerusalem. Jesus tat das ganze Gesetz. Er hat nicht ein Jota ausgelassen. Und da kommen wir dann zum ersten Punkt. Noch bevor sie den Garten Gethsemane erreichen, offenbarte Jesus ihnen ihr Verhalten in dieser Nacht. Die Jünger enttäuschen. Sie können enttäuschen. Nicht nur die Jünger damals, auch wir. Oder ist da jemand anderer Meinung? Obwohl dieser Abschnitt in vielen Bibeln mit die Ankündigung der Verleugnung durch Petrus überschrieben wird, ist das eigentlich irreführend. Denn es geht nicht um Petrus allein. Hier geht es um alle Jünger. Jesus sagt, dass alle Anstoß an ihm nehmen werden, in Vers 27. Und alle verneinten das, Vers 31. Sicher, Petrus verleugnet Jesus auf besondere Art und Weise. Aber die anderen verließen Jesus ebenso. Und es ist wichtig, dass wir das nicht übersehen. Überschriften dürfen ruhig mal in die Irre gehen, denn sie sind nicht inspiriertes Wort Gottes. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber an Jesus, dem Herrn, Anstoß nehmen, das war für die Apostel in diesem Moment eine unfassbare Aussage. Ich soll dich verraten? Niemals. So sagten alle. Ich werde dich nie verraten. Aber Jesus machte diese Aussage, eine Aussage, die auch für uns schmerzlich ist, weil sie auch unser Unvermögen belegt. Oder denkst du, dass du besser bist als die Apostel? Aber es ist auch eine Wahrheit, die die Hoffnung bestärkt, die wir aufgrund des neuen Bundes, den Jesus ja gerade eingesetzt hat, haben dürfen, gerettet zu werden. Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Das ist ein Vorwurf. Das ist ganz schön heftiger Tobak. Aber der Herr musste ihnen die Wahrheit offenbaren. Er kann sie nicht ersparen, dass ihre Selbsttäuschung bezüglich ihres Stolzes, einer sogenannten Todsünde, ihres Hochmutes aufdeckte. Und da wir uns ja in den Jüngern selbst entdecken können, trifft dieser Vorwurf auch auf uns zu. Auch wir können an Jesus Anstoß nehmen. Und Anstoß nehmen oder jemanden zum Anstoß sein, das ist keine harmlose Sache. Nicht etwas, wo man sich mal den Fuß prellt und dann Aua sagt und dann ist alles wieder vergessen. Das griechische Wort für Anstoß ist Skandalon. Merken wir den Begriff? Skandal steckt da drin. Und das bezeichnet die Falle, die angebracht wird, um jemanden zum Straucheln zu bringen. Im Alten Testament bedeutete das aktive Verb Skandaliz sein, Anstoß zum Abfall von Gott geben und auch tatsächlich verursachen. Luther übersetzt das mit ärgern oder arg machen. Und Jesus sagte also mit anderen Worten, ihr werdet alle von mir abfallen. Wer würde das von sich behaupten, dass er von Jesus abfallen würde? Aber er sieht, Jesus sieht mehr als nur das äußere Weglaufen, sieht mehr als den fehlenden Mut, den es in dieser Situation der Kreuzigung und der Verfolgung Jesu vielleicht gebraucht hätte. Sie werden den Glauben an ihn verlieren. Das bedeutet abfallen. Eben noch beim großen Hallel. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Gesungen, aber auch geglaubt. War es eine Herzensangelegenheit oder war es nur eine Wiederholung, wie man eine Tradition wiederholt? Und Jesus betonte, wie schnell Petrus und die anderen ihn verlassen werden. Heute Nacht, nicht irgendwann, heute Nacht noch. Statt bei ihm zu bleiben, statt beieinander zu bleiben, werden sie sich zerstreuen und ihn verleugnen durch ihre Flucht. Lesen wir ein paar Verse später. Jesus tätigte hier aber keine Prophetie, sondern er wandte eine Prophetie, die auf ihn gemünzt war, an. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das ist ein Zitat aus Sacharja 13, Vers 7. Da steht folgendes, Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlag den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen und ich will meine Hand dem Geringen zuwenden. Neben Arzt, Baumeister und Hausvater ist der Hirte einer der messianischen Symbolberufe. Aber Gott selbst wird diesen Hirten in den Tod geben. Und dadurch verlieren die Schafe den Mittelpunkt, auf den sie sich konzentriert haben. Die Herde geht auseinander, weil sie keinen Führer hat. Und diese Stelle erinnert auch an Jesaja 53, 6. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Die Apostel sind alle auseinandergegangen. Petrus und Johannes blieben noch ein bisschen beieinander, aber sie mussten aus allen Ecken sozusagen wieder zurückgeholt werden. Und hier wird deutlich, dass es zum Heil der Schafe steht in Jesaja 53, 6. Er warf unser aller Schuld auf ihn, auf den Hirten. Die Schuld, unsere Schuld ist aber gar nicht genannt. Sie ist ausgeblendet. Die Gnade steht hier im Vordergrund. Weil der Sündelohn nun einmal der Tod ist, die Trennung von Gott hervorbringt, die Trennung von Gott im Himmel steht im Raum, musste ein anderer bezahlen. Und das war der Herr Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lesen wir in Matthäus 27. Das ist der Grund, wegen der Sünden, die auf dich geworfen wurden, wegen meiner Sünden, die du getragen hast. Der neue Bund, der wurde eingesetzt, trotz und wegen der Untreue der Menschen. Selbst die Apostel, die Jesus kannten, denen Jesus nie etwas Falsches sagte und sie immer wieder über seine Mission aufgeklärt hatte, werden ihn verlassen. Die Jünger Jesu können enttäuschen. Sie können aber nicht Jesus enttäuschen, weil man Jesus nicht täuschen kann. Er kennt uns und weiß, wie wir es meinen. Lesen wir einmal Psalm 139, dem Vorsänger von David. Ein Psalm. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Du verstehst meine Gedanken von ferne und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Aber auch in Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Schutz. Trotzdem, was ich alles verkehrt mache, verkehrt denke, verkehrt handle. Genau deshalb hat der Bund Bestand, da er nicht auf die Fähigkeiten der Menschen gegründet ist. Er ist ein Bund der Gnade, gegründet auf den Eckstein Jesus Christus, den die Bauleute, sprich Priester und Schriftgelehrten, verworfen haben. Und weil es Gnade ist, können wir uns auf die Einhaltung verlassen, selbst wenn wir meinen, gute Christen zu sein und denken, dass das Versagen der Apostel würde mich überhaupt nicht treffen. Aber dann handeln wir genauso hochmütig wie sie. Und Jesus muss uns auch züchtigen und zeigen, wo wir falsch liegen. Die Jünger Jesu, und damit sind auch wir gemeint, können sich täuschen, sich selbst täuschen. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Wieder einmal Petrus, möchte man sagen. Aber es ist nicht nur Petrus. Sie dachten alle so und sagten es auch. Das Gleiche sagten auch alle. Vers 31 noch einmal. Wir denken oft von anderen schlechter als von uns selbst. Ich bin besser als die. Das kann mir nie passieren. Ja, wenn sie alle so wären wie ich. Aber Petrus, er war überzeugt von dem, was er sagte. Ich liebe dich doch mehr als die anderen. Ich gehe mit dir in den Tod. Das sind Petrus' Worte. Ich gehe mit dir in den Tod. Petrus war überzeugt, so zu handeln, wenn es soweit ist. Er war es auch, der zum Schwert griff und den Malchus das Ohr abhaute. Aber Petrus verlangte hier nicht, dass Jesus nicht sterben sollte. Das hatte er jetzt wohl endlich begriffen. Er wusste wohl, dass er sterben sollte, aber gefangen nehmen lassen sollte er sich auch nicht. Es müsste ja vielleicht nicht so ein Tod sein. Vielleicht geht es ja auch noch irgendwie anders. Das ist Petrus. Vielleicht sind wir das auch selber. Jesus hätte doch nicht für mich sterben müssen. Doch, Jesus musste für uns sterben. Und wenn du das nicht glaubst, dass Jesus für dich sterben musste, dann bist du falsch. Dann hast du dich wirklich selbst getäuscht und bist kein Nachfolger Christi. Aber gerade das, was Petrus von sich gibt, ist ein Zeichen von Hochmut und Stolz, eine Selbsttäuschung. Ja, sogar die detaillierte Warnung, die Jesus ausspricht: Wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, macht ihn nicht stutzig oder wenigstens zurückhaltender. Bis zum Hahnschrei sind es nur noch ein paar Stunden. Etwa gegen Mitternacht schrien die Hähne los, kurz nach Mitternacht, und das ging bis circa 3 Uhr morgens. Er aber sagte desto mehr, also der Petrus: Wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Er war sich seiner Sache so sicher. Petrus hätte ich es auch zugetraut, dass er es durchzieht. Aber dennoch hat Petrus den Herrn dreimal verleugnet. Dreimal, bevor der Hahn schrie, zweite Mal schrie, bevor der Hahn zweimal krähte. Nach dem ersten Krähen hätte er doch schon aufmerksam werden können, oder? Dieses dreimal Verleugnen, das ist kein einfacher Ausrutscher. Die drei steht für das Bewusste, das Entschiedene. Was dreimal geschieht, ist keine Sünde aus Versehen. So, 3. Mose, Kapitel 4. Es ist nicht etwas, wo man sagt: Oh, nicht aufgepasst. Wenn ich etwas dreimal falsch mache, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann bin ich davon überzeugt oder ich denke nicht anders. Wie gesagt, nach dem ersten Hahnschrei hätte Petrus schon aufpassen müssen: Hier läuft was falsch. Ich muss aufhören, ich muss fliehen, ich muss weglaufen von diesem Ort, wo ich jetzt bin, wo ich jetzt die Sünde tue. Aber er tat es nicht. Der Herr hat Petrus auch nicht davor bewahrt. Und das, um ihm und somit auch uns eine Lektion zu erteilen. Denn Selbstlosigkeit, die Petrus durchaus hatte, plus Selbstgerechtigkeit, das führt zu Selbstüberschätzung, wie Wolfgang Nestvogel sagte. Selbstlosigkeit plus Selbstgerechtigkeit führt zu Selbstüberschätzung. Die Antwort auf Selbstüberschätzung ist allerdings nicht Selbstzweifel. Denn dann würdest du dich ja wieder um dich selbst drehen. Wieder stehst du im Mittelpunkt, oh, was habe ich falsch gemacht und wen kann ich fragen und was ist richtig, was ist falsch. Sondern nicht du stehst im Mittelpunkt, sondern Jesus muss im Mittelpunkt stehen. Und er steht im Mittelpunkt, wenn du dich demütigst. Und Demut ist die Antwort auf Selbstüberschätzung. Demut, dem Herrn um Bewahrung zu bitten, weil ich weiß, dass ich diese Bewahrung brauche, egal wie lange Christ ich bin. Demut, dass ich den Herrn um Mut bitte, durchzuhalten im Glaubensleben. Wir lesen das in Afghanistan, was da geschieht. Wie viel Mut brauchen diese Menschen, um durchzuhalten? Wie viel Mut brauchen wir heute, um durchzuhalten? Ich denke nicht mal ansatzweise so viel. Wir müssen den Herrn um Demut bitten, dass er uns vor unserer eigenen Schwäche schützt. Demut, die eigenen Fehler aufzuzeigen, die ich selbst nicht sehe. Demut, dass ich nicht auf mich blicke, sondern auf Jesus und sage, wenn ich auf mich blicke, brauche ich erst gar nicht anzufangen. Petrus hat das erkannt und angewandt. 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 7 möchte ich uns da lesen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und nach diesem Rat, ja man möchte fast sagen, nach dieser Anweisung des Petrus, sollen wir uns unterordnen und demütigen. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist der nächste Vers. Wir dürfen unsere Sorgen auf Jesus werfen, aber nicht in Hochmut, sondern in Demut. Alle haben sich selbst überschätzt, aber an Petrus, da haben wir ein heilsames Beispiel gesehen. Wenn der Herr seine schützende Hand wegnimmt, um uns eine wichtige Lektion, eine wichtige Lehre zu vermitteln. Und in diesem Fall die Demut. Psalm 139 sollte uns da eine große Hilfe sein. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Jesus wusste, wie Petrus und auch die anderen Apostel es meinten. Und er hat gesehen, dass sie auf dem bösen Weg waren. Aber ebenso hat er sie wieder zurück auf den ewigen Weg geleitet. Jünger Jesu können sich selbst täuschen. Aber die Jünger Jesu werden enttäuscht von Jesus, im Sinne, dass Jesus unsere Selbsttäuschung aufdeckt. Nicht, weil Jesus enttäuscht, wie wir Enttäuschung verstehen, sondern er deckt unsere Täuschung auf. Er enttäuscht uns im positiven Sinne. Jesus' neuer Bund hat Bestand. Auch schwere Sünden wie Verleumdung, Abfall kann er bestehen oder bleibt trotzdem bestehen. Denn von den Aposteln, von den 11 ist nicht einer verloren gegangen, obwohl sie alle geflohen sind. Petrus war in diesen Versen ein Fallbeispiel für all die Jünger, die Jesus aufrichtig lieben und doch gestrauchelt zu Fall gekommen sind. Diese Verse sind nicht dazu da, um Petrus klein zu machen, im Gegenteil. Petrus wollte mit Jesus in den Tod gehen. Und ein paar Jahre später, ich weiß nicht wie lange später, hat er es dann auch getan. Er ist gekreuzigt worden. Und weil er sich nicht für würdig sah, so gekreuzigt zu werden wie sein Herr, hat er sich kopfüber kreuzigen lassen. Es steht nicht in der Bibel, aber es ist belegt. Jesus. Petrus wollte Jesus verteidigen. Er hat es auch gemacht mit dem Schwert in der Hand und ist dennoch gefallen. Er hat unseren Herrn verleugnet, aber er hat auch Buße darüber getan. Wie vielen ist das widerfahren? Und daran besteht die Treue zu unserem Herrn, dass eben nicht unsere Hingabe es ist, die rettet, ebenso wenig wie es unser Versagen es ist, das uns verdirbt. Es ist einzig und allein die Gnade, die uns erhält, trotz unseres Versagens, uns aber auch zu guten Taten befähigt. Und dafür danke Gott jeden Tag aufs Neue. Erfreue dich deiner Errettung, aber übe dich auch in der Demut, wachse in ihr, damit du nicht strauchelst und wenn du strauchelst, die Gnade aufs Neue erfahren darfst, in Anspruch nehmen darfst, weil du weißt, Jesus ist für dich gestorben. Er ist das vollkommene Opferlamm, ohne dein Zutun. Amen. Wollen wir noch einmal aufstehen und Gott dafür danken, dass wir einen solchen Bund der Gnade haben, der wirklich retten kann. Großallmächtiger Gott, ja, du bist vor Grundlegung der Welt, hast du die Menschen auserwählt. Du hast einen Plan gefasst, wie wir gerettet werden können. Und es ist nicht an uns, ihn zu erfüllen, weil du dich hingegeben hast, einseitig. Es ist die reine Gnade, die wir nur annehmen brauchen. Vor Grundlegung der Welt wusstest du, wie alles ausgehen wird. Darum können wir dich nicht täuschen. Aber du kannst uns unsere Täuschung aufdecken. Darum hilf uns, dass wir ständig im Gebet mit dir bleiben, dass wir in der Demut dich aufsuchen, wohlwissend, dass wir straucheln können, dass wir fallen können. Aber hilf auch, dass wir nicht liegen bleiben. Dass wir auf dich schauen, dass wir den Halt in dir suchen, denn du bist derjenige, der den wahren Halt geben kann. Ich danke dir, dass wir, auch wenn es schlimme Worte sind, schlimme Passagen sind, dass wir aber auch da den Trost finden für unser Leben, dass du wirklich die Gnade vollkommen errichtet hast. Vollkommene Gnade. Wer kann das von sich sagen? Nur du. Danke dafür. Amen.